Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Genau, ja, ich bin Melinda und ich werde heute den Text vorlesen, der steht in Apostelgeschichte 11, 19 bis 30. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass, je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Ich bete noch kurz. Herr, ich danke dir für diesen Abend und dass wir wieder in Gemeinschaft zusammenkommen dürfen, um dich zu preisen und von dir zu hören. Und ich bitte dich, dass du jetzt ja, Niklas segnest, wenn er zu uns spricht, dass du durch ihn sprichst und unsere Herzen öffnest für die Botschaft, die wir hören dürfen. Amen.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir uns jetzt gemeinsam Gottes Wort anschauen können, nachdem wir den Text gerade schon gelesen haben. Vielen Dank nochmal. Und ja, ich möchte mit einer Frage starten. Und zwar mit der Frage, warum nennst du dich heute Abend, wenn du hier bist, eigentlich Christ? Hast du darüber schon mal nachgedacht, warum nennst du dich Christ? Woher kommt dieser Name überhaupt? Ich bin ein Christ. Heute ist es vielleicht eher ein Etikett manchmal oder ein kulturelles Erbe in unserem christlich geprägten Land oder so. Aber damals in der Apostelgeschichte 11 war es anders. Da war es anders. Und wenn ihr gerade aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dass dort der Name Christ zum ersten Mal vorkam, zum ersten Mal gefallen ist, dieser Begriff. Und der Begriff entstand nicht durch irgendein offizielles Kirchenpapier oder durch irgendein Konzil. Ja, jetzt müssen wir alle uns zusammensetzen und jetzt nennen wir uns Christen. Nee, und es ist auch nicht, weil die Christen sich selbst so nannten, sondern es waren Außenstehende, die diese neue Gemeinschaft beobachtet haben, die sich formt um Jesus herum. Und sie haben gesagt, die sind anders. Die gehören offensichtlicherweise zu diesem Jesus, zu diesem Christus. Das sind Christen. Doch was war es, das so besonders war an diesen Christen? Es war nicht ihr Kleidungsstil oder ihr gemeinsames Hobby oder dass alle irgendwie denselben Beruf hatten oder so, was sie vereint hat. Auch nicht ihre Sprache oder Herkunft. Nein, es war ihr Glaube. Ihr Glaube an einen und denselben Herrn, nämlich Jesus Christus. Und der hat sie so eng miteinander verbunden. Es war eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft der Liebe. Und es war das Verändertsein durch die Gnade Gottes. Das war es, was sie verbunden hat. Es war die Tatsache, dass Menschen zusammenkamen, die in ihrer Kultur, Geschichte und religiösen Prägung eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, doch jetzt eins geworden sind. Ein Grieche und ein Jude, die sich gegenseitig als Brüder unterstützen. Ein Araber und ein Jude, die gemeinsam in einem Hauskreis sind. Das war revolutionär. Menschen vereint durch das Evangelium. Ein Evangelium, welches Grenzen sprengt. Eine Gnade, die nicht im Verborgenen bleibt, sondern Menschen verändert. Ja, so sehr, dass es auffällt. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, sich ausbreitet. Und das tut sie nach einem ganz bestimmten Schema. Am Anfang der Apostelgeschichte, im ersten Kapitel, heißt es in Vers 8, und wenn alles klappt, könnt ihr das auch immer so mitlesen mit den Texten, aber vielleicht klappt es auch gerade noch nicht, ich weiß nicht. Naja, wir schauen mal. Dann könnt ihr das immer fleißig mitlesen. Aber Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort steht: Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, den Jüngern, die nach dem Tod und der Auferstehung Jesu die Jünger, die nach dem Tod und der Auferstehung Jesu sich versammelt hatten in Jerusalem, sie bekamen einen Auftrag. Und zwar, sie sollten in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sein. Zeugen sein für die gute Botschaft von Jesus Christus, das, was er getan hatte. Und sie sollten Zeugen sein, zuallererst in Jerusalem, wie es gerade in dem Vers hieß, dann aber auch in Judäa und Samaria und dann bis an das Ende der Erde. Und genau in diesem Abschnitt sozusagen befinden wir uns gerade in der Apostelgeschichte. Und zwar, das Evangelium hatte sich ausgebreitet in Jerusalem und es hatte sich auch weiter ausgebreitet in Judäa und Samaria. Und jetzt kommt so ein Übergang in den Kapiteln, in denen wir uns gerade befinden, wo das Evangelium bis zu den Enden der Erde kommt. Wo das Evangelium auch ja, überall auf der Welt Menschen erreicht. An dieser Stelle befinden wir uns jetzt gerade. Die gute Nachricht, die sollte nicht in Jerusalem stoppen, sondern sie sollte bis an das Ende der Erde gehen. Und das ist ein ganz entscheidender Moment. Ich meine, die Tatsache, dass du und ich heute hier sind, die Tatsache, die ist darin begründet, dass das Evangelium eben nicht in Jerusalem blieb, sondern bis an das Ende der Erde vorgedrungen ist. Ah, okay. So ungefähr. Das Evangelium verbindet Menschen und die Gnade Gottes, sie verändert Menschen bis heute. Bis heute. Und so ist es, so können wir die Predigt und das, worum es heute geht, in einem Satz auf den Punkt bringen. Wir können sie in einem Satz zusammenfassen, worum es in unserem Text und auch in der Predigt gehen soll. Und den Satz lese ich euch mal vor. Und zwar heißt er wie folgt: Ein Evangelium, das verbindet, eine Gnade, die verändert, also lebe dein Glauben. Ja, das Evangelium verbindet, es sprengt alle Grenzen, Grenzen von Kultur, von Alter, von Status. Es rettet Menschen und es macht sie Teil der Familie der Gläubigen, die sich um Jesus herum versammeln. Ja, es ist die Gnade Gottes, die Herzen verändert. Doch diese Veränderung bleibt nicht nur tief im Herzen irgendwie, sondern sie hat Auswirkungen, sie wird sichtbar. Der Glaube wird praktisch ausgelebt. Wenn du also eine Sache heute aus dieser Predigt mitnimmst, dann diesen Satz: Ein Evangelium, das verbindet, eine Gnade, die verändert, also lebe dein Glauben. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen anhand von drei Punkten. Die drei Punkte der Predigt, und zwar: erstens, ein Evangelium, das Grenzen sprengt. Zweitens, eine Gnade, die Herzen verändert. Und drittens, ein Glaube, der praktisch wird. Erstens, ein Evangelium, das Grenzen sprengt. Zweitens, eine Gnade, die Herzen verändert. Und drittens, ein Glaube, der praktisch wird. Lasst uns mit dem ersten Punkt starten. Ein Evangelium, das Grenzen sprengt. Und dazu schauen wir uns nochmal die Verse 19 bis 21 genauer an.
Wie ist die Situation in unserem Text? Unser Text startet in Vers 19 mit einem einleitenden Satz und er bereitet sozusagen die Bühne für all das, was danach noch kommen soll. Es heißt in Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Wir haben in Apostelgeschichte 8 davon gelesen, dass nachdem Stephanus gesteinigt worden war, eine große Verfolgung aufgekommen ist. Und diese Verfolgung hat dazu geführt, dass Christen zerstreut wurden, vertrieben wurden in unterschiedliche Bereiche. Im Land wurden sie zerstreut. Das ist die Situation. Doch die Christen, die haben nicht aufgehört, Christen zu sein, nur weil sie jetzt nicht mehr in Jerusalem waren, sondern woanders, sondern sie haben das getan, was Teil ihrer Identität war. Sie waren Zeugen und sie haben Jesus bezeugt. Sie haben Jesus bezeugt. Sie brachten das Evangelium den Menschen. Aber wir lesen, sie verkündigten das Evangelium nur den Juden, heißt es. Jesus, der Retter, war aus dem Volk der Juden hervorgekommen und zuallererst ihr Messias. Aber schon von Anfang an war es Gottes Plan, dass Jesus auch der Retter für die Menschen aus allen Nationen und Ländern dieser Erde sein würde. Und hier in diesen Kapiteln der Apostelgeschichte, das wir uns heute und auch die letzten Male so angeschaut haben, findet dieser Übergang gerade statt. Unser Text geht dann in Vers 20 weiter. Wie startet der Vers 20? Es waren aber. Es ist ganz spannend, dieses Wort aber, das kommt an ganz verschiedenen Stellen in unserem Text immer wieder vor. Und es markiert Momente, in denen die Handlung entscheidend weitergeht. In denen die Handlung voranschreitet. Und es stellt einen gewissen Kontrast dar, eine Gegenüberstellung durch dieses Wort aber. Das kommt immer wieder vor. Und auch an dieser Stelle, in Vers 20. Es waren aber, ganz relevant, es waren aber auch einige Männer da, die was gemacht haben? Sie haben das Wort nicht nur den Juden gebracht, sondern auch den Griechen. Und dann lesen wir vielleicht schnell darüber hinweg, aber das war, wie ich schon gerade gesagt habe, ganz, ganz entscheidend, ganz besonders. Sie redeten nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Griechen. Doch was war der Inhalt ihrer Verkündigung? Was redeten sie? Unser Text betont, dass sie zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium verkündigten. Ja, diese Männer brachten auch über die kulturelle und ethnische Barriere hinweg den Griechen das Evangelium. Ja, das Evangelium war Inhalt ihrer Botschaft. Es war die rettende Botschaft von Jesus Christus. Die Botschaft, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder wie dich und mich zu retten. Die Bibel macht deutlich, dass wir von Natur aus getrennt sind von Gott. Von Natur aus sind wir unter dem Zorn Gottes. Warum? Weil wir Sünder sind. Von Natur aus ist eine unüberwindbare Kluft zwischen uns und Gott. Da ist der Grand Canyon nichts gegen. Ein Klacks. So groß ist die Kluft, die zwischen uns und Gott ist. Warum? Aufgrund von unserer Sünde. Weil wir Dinge tun, die Gott nicht ehren. Und weil Gott perfekt ist und heilig ist. Und es nicht dulden kann, dass irgendetwas nicht Perfektes in seiner Gegenwart ist. Weil es sein Charakter ist. Das ist unsere Situation. Aber das ist zum Glück nicht die ganze Botschaft. Das ist zum Glück nicht die ganze Geschichte. Nein. Wir Menschen haben ohne Gott, sind wir unter den Zorn Gottes und haben die Hölle verdient. Aber Jesus kam. Jesus kam auf diese Welt. Gott hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt. Und dieser Jesus, er lebte ein perfektes Leben im Gehorsam Gott gegenüber. Ohne Sünde. Ohne jemals einen schlechten Gedanken. Ohne jemals eine schlechte Tat. Jesus war perfekt. Er lebte ein perfektes Leben. Und er gab sein Leben am Ende, am Kreuz dahin, als ein Opfer. Als ein Opfer für dich und für mich. Eigentlich hätten wir an diesem Kreuz hängen müssen. Aber Jesus hing da, an unserer Stelle. Er litt, er kämpfte um Luft, er blutete, er starb einen brutalen Tod und trug damit die Strafe, die dir und mir galt. Dass wir, wenn wir daran glauben, befreit sind von unserer Sünde und diese Strafe eben nicht mehr tragen müssen, weil Jesus sie schon getragen hat. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die die Jünger aus der Apostelgeschichte verkündigt haben. Das war die rettende Botschaft von Jesus Christus. Das ist die rettende Botschaft auch heute noch, die die Männer dort verkündigt haben und auch den Griechen verkündigten, nicht nur den Juden. Doch am Ende des Tages war es nicht ihr Wirken. Es war am Ende des Tages nicht ihre Verkündigung, was das Entscheidende war. So lesen wir in Vers 21 dann weiter. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Ja, das war das Entscheidende. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Es war sein Wirken, sein Handeln. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Und wie geht es weiter? Gott schenkte eine Erweckung. Eine große Zahl, viele Menschen wurden gläubig, heißt es. Sie wurden gläubig, sie bekehrten sich. Es ist interessant, wie Gottes Handeln in unserem Text immer wieder betont wird. Auch wenn wir davon lesen, was die Jünger gemacht haben, wird immer wieder Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, er stellt immer wieder heraus, dass Gott der Handelnde ist. Dass das Handeln von Gott das Entscheidende war in dem Moment, nicht das Handeln der Menschen. Die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl kam zum Glauben. Und ist es nicht auch interessant, wie der Vers formuliert ist? Es ist interessant, denn es heißt nicht, ja, die, die sich bekehrten, die wurden gerettet, die wurden gläubig. Nee, sondern andersrum. Eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Erst war der Glaube da, erst war die Rettung da, das neue Herz da und dann war die Reaktion des Menschen da. Die Bekehrung, ein sich zuwenden zu Gott im Glauben, abwenden von der Sünde. Es ist Gottes Handeln, was das Entscheidende ist. Es ist Gott, der an dem Herzen eines Menschen arbeiten muss und das Herz neu machen muss, erwecken muss, neues Leben schenken muss. Und erst dann kommt die Reaktion des Menschen. Erst dann reagiert der Mensch im Glauben, mit der Bekehrung, sich Gott zuzuwenden, sich von der Sünde abzuwenden. Ja, natürlich ist unsere Reaktion auch wichtig und entscheidend, aber sie ist nicht das, was unter allem steht. Unter allem ist die Tatsache, dass Gott im Herzen wirkt. Und danach folgen ganz verschiedene Dinge daraus. Unter anderem die Reaktion des Menschen, die Bekehrung, ein sich Gott zuwenden, von der Sünde abwenden, Buße tun, glauben. Unser Text führt uns Gottes souveränes Handeln immer wieder vor Augen. Doch die Frage ist, wie sollte, wenn wir uns den Text so anschauen, wie sollte deine Reaktion aussehen? Wie sollte deine Reaktion aussehen? Was will Gott durch diese Verse in deinem Leben tun? Ich will dich heute Abend herausfordern. Wie sieht's aus? Glaubst du dem Evangelium? Kennst du Jesus Christus? Oder nicht? Oder hast du nur mal von ihm gehört? Jesus nur vom Hörensagen zu kennen, reicht nicht. Das rettet nicht. Die Frage ist, kennst du Jesus? Glaubst du an das Evangelium? Glaubst du an das, was Jesus getan hat am Kreuz? Für dich und für mich? Glaubst du daran? Vertraust du darauf? Oder vertraust du darauf, dass letztendlich deine Taten, deine Anstrengung, deine Mühe, deine Moral, vielleicht deine Disziplin, das ist, was sich am Ende angenommen sein lässt bei Gott? Was am Ende bewirkt, dass Gott da steht und sagt, ja, okay, der ist ja doch gar nicht so schlecht. Ist ja doch ein Guter. Nee, keine Chance. Gott verlangt Perfektion. Nichts weniger als das. Also vertrau doch nicht auf irgendetwas, was du tun kannst. Vertrau doch nicht auf etwas in dir, sondern allein auf Jesus Christus. Es ist sein Handeln. Komme zu Jesus, vertrau ihm. Wieder ganz neu oder aber auch zum allerersten Mal. Setz deine Hoffnung auf das, was Jesus getan hat. Sein Blut rettet. Er hat sein Blut vergossen, damit deins nicht fließen muss. Jesus rettet. Er rettet. Und wir können ermutigt sein, denn Gott ist der souverän Handelnde. Er ist dessen Handeln letztendlich entscheidend ist. Er ist es, der Rettung bringt. Und das darf dich ermutigen. Das darf dich ermutigen, nämlich dahingehend, dass du dich nicht anstrengen brauchst, dass es nicht auf deine Anstrengung ankommt, sondern darauf, was Jesus getan hat. Und es darf dich auch ermutigen, wenn du vielleicht schon lange für jemanden betest, der Jesus noch nicht kennt. Bete weiter. Aber sei gewiss, es ist nicht dein Gebet und auch nicht dein Evangelium teilen, was den Menschen am Ende rettet, sondern Gottes Handeln. Gottes Handeln ist es. Und Gott will uns durch unseren Text heute auch neu deutlich machen, dass sein Evangelium verbindet. Es verbindet Menschen aus allen möglichen Hintergründen. Also habe ein weites Herz für alle Menschen. Zögere nicht, auch mit deinen muslimischen Klassenkameraden das Evangelium zu teilen. Nach Gelegenheiten zu schauen, wo du ins Gespräch kommen kannst. Sei offen, das Evangelium mit deinem Arbeitskollegen zu teilen, mit dem du vielleicht überhaupt nicht auf einer Wellenlänge bist, der vielleicht irgendwie ein bisschen komischer Dude ist. Habe ein weites Herz für alle Menschen, denn das Evangelium verbindet Menschen aus allen möglichen Hintergründen, aus allen möglichen Nationen, keine Ahnung, Status, arm, reich, dick, dünn, alles Mögliche. Das Evangelium verbindet. Also habe ein weites, offenes Herz gegenüber allen Menschen. Wie ist es, wenn du in der Gemeinde bist, in der Jugend bist? Hast du auch denjenigen im Blick, der vielleicht eher außen steht? Diejenige, die vielleicht schüchtern ist? Denjenigen, der krank ist, schwach ist? Oder wenn du in der Schule bist, wie gehst du um mit dem Außenseiter in deiner Klasse? Machst du eigentlich genauso einen Bogen um den wie alle anderen aus deiner Klasse? Oder lebst du das Evangelium, welches Menschen aus allen möglichen Hintergründen verbindet, vereint? Ich war schon einige Male in Israel und habe dort einen Bekannten. Er ist Pastor einer Gemeinde dort. Und es ist ganz spannend, weil er selbst ist Araber und ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und in seiner Gemeinde wird das Evangelium ganz praktisch, weil da natürlich auch Juden, die zum Glauben gekommen sind, an Jesus Christus willkommen sind. Aber wenn man da so mal ein Stück rauszoomt, dann denkt man sich, was passiert hier eigentlich gerade? Und die Male, wo ich da war, das hat mich fasziniert, dass da wirklich das Evangelium Menschen vereint. Araber und Juden, eigentlich verfeindet. Aber vereint in Jesus Christus. Das hat mich beeindruckt. Das Evangelium macht das menschlich Unmögliche möglich. Es überwindet Barrieren. Juden und Araber feiern gemeinsam Gottesdienst. Sie feiern gemeinsam Jesus Christus. Weil eben dieser lebendige Glaube an Jesus sie verbindet. Ja, es ist wirklich, wie es im Satz der Predigt heißt, ein Evangelium, das verbindet. Eine Gnade, die verändert, also lebe dein Glauben. Ja, das Evangelium verbindet. Aber das ist noch nicht alles, was wir in unserem Text sehen. Wir sehen auch, dass die Gnade Herzen verändert. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt, eine Gnade, die Herzen verändert. Und dafür schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer die Verse 22 bis 26 an. Nachdem nun in Antiochia eine große Zahl an Nichtjuden, nämlich Griechen, zum Glauben gekommen ist, dauerte es nicht lange, bis die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr. Und was tat die Gemeinde in Jerusalem daraufhin? In Vers 22 heißt es, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuzuziehen. Barnabas. Barnabas, der den Spitznamen Sohn der Ermutigung hatte, wurde also nach Antiochia geschickt, um die Lage dort mal auszuchecken, könnte man sagen, um mal zu gucken, ob alles so seine Richtigkeit hat, was da so los ist. Und Barnabas, er kommt in Antiochia an. Doch was war seine Herzensreaktion? Wie reagiert er, als er dort ankam? Wir lesen in Vers 23. der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Barnabas kam und freute sich, als er die Gnade Gottes sah. Ja, Barnabas hatte einen Blick für das Wirken Gottes. Er hatte einen Blick für die Gnade Gottes und er freute sich über das Handeln Gottes. Er hatte einen Blick auf das, was Gottes Gnade bewirkt hatte. Und er freute sich einfach an dieser Gnade. Und dann ermahnte er alle mit einem Herzensentschluss, entschlossen beim Herrn zu bleiben, fest bei Gott zu bleiben. Die frisch entstandene Gemeinde sollte sich fest mit entschlossenem Herzen nah an Jesus halten. Es ist gut zu wissen, dass letztendlich Jesus es ist, der uns hält. Aber gleichzeitig benutzt die Bibel immer wieder auch Ermahnungen und Warnungen an verschiedenen Stellen und fordert uns heraus, an Jesus festzuhalten. Genauso an dieser Stelle. Mit Herzensentschluss fest auf den Herrn zu harren. Nachdem Barnabas das getan hatte, heißt es auch noch über ihn, dass er ein guter Mann war und er war voll Heiligen Geistes, heißt es. Und dieses voll Heiligen Geistes Seines äußerte sich darin, dass er kam, die Gnade Gottes sah und dass er die Menschen ermutigte, ermahnte, nah bei Gott zu bleiben. Doch was macht Barnabas dann? Barnabas wollte auch Saulus einen Einblick geben in das, was da gerade passierte. In die junge Gemeinde in Antiochia. Eine Gemeinde, die zum ersten Mal aus Judenchristen und Heidenchristen bestand. Eine zusammengesetzte Gemeinde. Und so machte er sich auf den Weg nach Tarsus, wo Saulus zuvor von den Jüngern in Sicherheit gebracht wurde, als er mit dem Leben bedroht war. Und als Barnabas dann dorthin geht und Saulus gefunden hat, brachte er ihn nach Antiochia. Und was machen sie dann? Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Ist es nicht interessant, wie dieser Vers anfängt? Dass dieser Vers mit den Worten "Es geschah ihnen aber" anfängt? Hier wird wieder einmal betont, ich gebe euch da immer wieder den Einblick rein. Hier wird immer wieder betont, dass obwohl sie es waren, die letztendlich gelehrt haben und die Gemeinde, die zusammenkam, da wird trotzdem gesagt, es geschah ihnen aber. Unser Augenmerk wird wieder einmal auf das gelenkt, was Gott tat. Wieder einmal darauf gelenkt, dass nicht ihr Handeln das entscheidende Handeln war, sondern dass Gottes Handeln das entscheidende war. Es war Gottes Handeln, der nun durch Barnabas und Saulus wirkte. Barnabas kam, sah die Gnade Gottes und er holte Saulus dazu und nun lehrten Barnabas und Saulus die junge Gemeinde in Antiochia. Die Gemeinde kam regelmäßig zusammen, wurde gelehrt und dann passierte noch etwas Entscheidendes. Am Ende des Verses lesen wir, es geschah, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Dort wurden sie zum allerersten Mal Christen genannt. Es waren nicht sie selber, die sich so genannt haben, sondern sie wurden Christen genannt. Es entstand ein neues Wort. Das Wort Christen war eine Mischung aus einem griechischen und einem lateinischen Wort und bedeutete so viel wie die, die zu Christus gehören. Für diese Art von Gemeinschaft, die Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen in dieser tiefen und innigen Gemeinschaft zusammenbrachte, dafür brauchte es ein neues Wort. Dafür braucht es ein neues Wort. Es waren Christen, verändert von der Gnade Gottes, von der Liebe geprägt. Menschen, die eben so waren wie Christus, die Jesus ähnlich waren. Die Gnade Gottes, die Barnabas in so große Freude versetzt hatte, hatte einen Effekt auf das Leben der Menschen in Antiochia, in dieser Gemeinde. Es war eine spürbare Veränderung, die Menschen im Umfeld dazu bewegte, sie Christen zu nennen. Und so will ich dich an dieser Stelle fragen, wie sieht's aus in deinem Leben? In welchen Bereichen hat die Gnade Gottes dich in der letzten Woche verändert? Denk mal einen Moment drüber nach. Wie hat dich Gottes Gnade in der letzten Woche verändert? Wo bist du in deinem Charakter mehr so geworden, wie Jesus ist? In der letzten Woche oder im letzten Monat oder in den letzten Jahren, 3 Jahren, keine Ahnung. Denk mal nach darüber, denk mal diese Frage nach. Wo hat Gott dich verändert? Siehst du diese Herzensveränderung, die so auffällig war für die Menschen um die Gemeinde in Antiochia herum, sodass sie sie Christen nannten? Und es ist wichtig, dass du jetzt nicht denkst, es geht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du jetzt so bist, wie Jesus ist. Das ist das Ziel, ja. Aber das Entscheidende ist, ist Veränderung da? Bist du auf dem Weg dahin? Bist du auf dem Weg? Erlebst du, wie Gott dich nach und nach verändert? Wenn du ehrlich zu dir bist, siehst du Veränderung in deinem Herzen. Auch wenn sie noch so klein ist, eine noch so zarte Pflanze, siehst du Veränderung in deinem Herzen. Das ist, was einen Christen auszeichnet, was ihn kennzeichnet. Das ist eine Veränderung, die einmal gestartet hat, als wir zum ersten Mal zum Glauben gekommen sind an Jesus, aber die, bis wir einmal bei ihm sein werden, bis wir einmal im Himmel sein werden, weitergeht. Und wenn du so ehrlich zu dir bist und du merkst, boah, da sehe ich irgendwie nichts. Wenn ich ehrlich bin zu mir, da sehe ich keine Veränderung. Dann will ich dich ermutigen, mach nicht den Fehler zu denken, dass die Lösung jetzt Werkegerechtigkeit ist. Dass du jetzt denkst, ah ja, jetzt geht es darum, dass ich mich mehr anstreng und dass ich mehr leiste. Mach nicht diesen Fehler. Die Lösung ist und bleibt das Evangelium. Wenn du also jetzt gerade merkst, Mensch, boah, mein Herz ist nicht da, wo es sein sollte. Ich erlebe diese Veränderung irgendwie nicht. Vielleicht habe ich sie noch nie erlebt, vielleicht habe ich sie lange nicht mehr erlebt. Dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus und vertrau seinem Evangelium neu. Vertrau dem, was er getan hat am Kreuz. Für dich. Blick auf das Kreuz. Die Lösung ist und bleibt das Evangelium. Vertraue dich ihm an. Vertraue darauf, dass er alles bereits getan hat. Und bitte ihn, dein Herz zu verändern. Und ich glaube, unser Text fordert uns auch heraus, mit welchem Blick wir durchs Leben gehen. Was ist unser Fokus? Barnabas kam und er sah die Gnade Gottes, heißt es. Er kam und er freute sich über die Gnade Gottes. Also die Frage an dich, wie blickst du auf deinen Bruder, auf deine Schwester? Hast du einen Blick für die Gnade Gottes in dem Leben des anderen? Oder siehst du direkt und sehr schnell all die Dinge, die nicht richtig laufen? All die Dinge, die vielleicht noch nicht so sind, wie Jesus ist? Wie schnell siehst du die Sünde von deinem Bruder oder deiner Schwester? Oder wie sehr hast du zuallererst einen Blick für die Gnade Gottes und erfreust dich an dieser Gnade Gottes in dem Leben des anderen? Wenn du also das nächste Mal im Gespräch mit jemandem bist, vielleicht mit jemandem, mit dem du auch sonst nicht so viel zu tun hast oder jemand, der dich herausfordert, dann versuch einmal ganz bewusst, den Blick darauf zu richten, was Gott in dem Leben des anderen tut. Wo Gottes Gnade sichtbar ist in dem Leben des anderen. Versuch das mal in Fokus zu nehmen. Hab so einen Blick, wie Barnabas ihn hatte. Er kam und er sah die Gnade Gottes. Er sah, was Gott getan hat. Wo siehst du, wie Gott am Wirken ist? Was hat er schon geschenkt im Leben des anderen? Auch wenn da nur eine kleine, zarte Pflanze ist, sieh dir diese Pflanze an, dieser Veränderung, der Gnade Gottes. Lass uns Christen sein, die zuallererst einen Blick auf die Gnade Gottes haben, im Leben des anderen und natürlich auch in unserem Leben. Auch in unserem Leben. Lass uns die Dinge sehen, die Gott tut, die er getan hat schon. Und lass uns ihm dafür danken. Lass uns nicht zuerst auf die ganzen Baustellen fokussieren, auf die Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen, auf die Sünden in unserem Leben und in dem Leben des anderen, sondern lass uns auf Jesus blicken und lass uns auf die Gnade blicken in dem Leben des anderen. Dass wir so sind wie Barnabas. Bring deinem Herz Jesus, dass er aus dir ein Barnabas macht. der diesen Blick hat. Ein Sohn der Ermutigung, eine Tochter der Ermutigung. Wir sehen also, dass der Glaube praktisch wird, dass es Auswirkungen hat, dass die Gnade Herzen verändert. In Barnabas, aber auch im Leben der Antiochier. Doch erinnern wir uns nochmal an den Satz der Predigt. Ein Evangelium, das verbindet, eine Gnade, die verändert, also lebe deinen Glauben. Und das führt uns noch zum dritten Punkt, ein Glaube, der praktisch wird. Und dafür wollen wir uns nochmal die letzten Verse, die Vers 27 bis 30 genauer anschauen. In diesen Versen bekommen wir jetzt einen Einblick in das, wie der Glaube der Menschen, die in dieser jungen Gemeinde in Antiochia waren, wie dieser Glaube praktisch wurde. Wie ist die Situation in Vers 27? Es ist die Rede von einigen Propheten, die aus Jerusalem nach Antiochia kamen. Doch was war ihre Message? Was war ihre Botschaft? In Vers 28 lesen wir. Und einer von ihnen, mit Namen Agabus, trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Durch den Heiligen Geist prophezeite einer mit dem Namen Agabus, dass es eine Hungersnot geben sollte. Es sollten herausfordernde Zeiten kommen. Und auch wenn wir vielleicht jetzt ganz viele Fragen haben zu prophetischer Rede im Neuen Testament und wie das aussieht und so weiter, müssen wir doch anerkennen, dass das in diesem Text gerade überhaupt nicht der Fokus ist. Darum geht es in dem Text gar nicht. Das ist sozusagen nur die Erwähnung, damit das, was dann kommt, Sinn ergibt. Es bereitet sozusagen die Bühne für das, worum es danach dann geht. Es geht nämlich um die Reaktion der Gemeinde in Antiochia. Wie reagierten die Gläubigen darauf? Vers 29 lesen wir. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Die Gemeinde in Antiochia hatte sich entschlossen, praktisch finanziell die Geschwister in Judäa zu unterstützen. Sie hatten entschieden, den finanziellen Segen, mit dem Gott sie ganz individuell unterschiedlich gesegnet hatte, nicht für sich zu behalten, sondern zu teilen. Je nachdem, wie einer begütert war, heißt es, also finanziell von Gott gesegnet, materiell von ihm gesegnet war, gaben sie etwas ab, um die Geschwister in Judäa zu unterstützen, um ihnen zu helfen. Wir sehen also, dass dieses Herz und dieser praktisch gelebte Glaube die Gemeinde in Jerusalem, aber auch die Gemeinde in Antiochia und überhaupt die ersten Christen prägte. Sie hatten noch die Worte Jesu im Ohr, der sagte, geben ist seliger als nehmen. Und sie gaben freiwillig und bereitwillig. In Vers 29 hatten sie den Entschluss gefasst und in Vers 30 dann heißt es dann, dass sie das Ganze auch in die Tat umsetzten. Und zwar steht dort, das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Ja, sie haben das auch durchgezogen, was sie gemacht haben, was sie sich vorgenommen haben. Es war nicht nur irgendwie etwas Theoretisches im Herzen, ach ja, ich könnte ja mal, sondern sie haben sich entschlossen und sie haben es gemacht. Sie haben es durchgezogen. Und sie haben die Geschwister in Judäa finanziell unterstützt, indem sie das Geld mit Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten, an die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem, wahrscheinlich Judäa, der Region dort. Und so stellt uns unser Text auch heute Abend die Frage, wie lebst du deinen Glauben? Wie wird dein Glaube praktisch? Wird dein Glaube praktisch? Wird er sichtbar und spürbar für die Menschen um dich herum? Zuerst für die anderen Gläubigen, aber auch dann für dein nichtchristliches Umfeld. Hast du diese Herzenshaltung wie die Gemeinde in Antiochia? Wo könntest und solltest du im Alltag darin wachsen, in Liebe Geschwister um dich herum zu unterstützen? Auch ganz praktisch. Wo solltest du vielleicht weniger Zeit in deine Arbeit investieren, oder deine Hobbys und dafür mehr Zeit in Mentoring, praktisch gelebte Jüngerschaft? Wo solltest du finanziell weniger versuchen, dein Geld irgendwie beisammen zu halten, anstatt Gott zu fragen, wo du bereitwillig geben kannst? Wo solltest du ganz praktisch Segen weitergeben, mit dem Gott dich gesegnet hat? Diese praktische Hilfe, die kann sich ganz unterschiedlich äußern. Vielleicht ist es ein Umzug, bei dem du hilfst. Vielleicht ist es das aufmerksame Zuhören. Vielleicht ist es in einem Kontext von Hauskreisen, wo wir diese Nächstenliebe ganz viel und praktisch auch ausleben können. Lebe deinen Glauben, lass deinen Glauben praktisch werden. Bitte Gott doch jetzt gerade in deinem Herzen, dass er dir zeigt, wo du jemanden praktisch unterstützen kannst. Dass er dir Gelegenheiten aufzeigt und schenkt, wo du andere ganz praktisch unterstützen kannst. Sei es finanziell, durch deine Zeit, Kraft, deine Liebe, durch dein Auto, durch deine Weisheit, was auch immer. Einfach mit allem, mit dem Gott dich gesegnet hat, dass du es weitergeben kannst. Ich habe ein Bild mitgebracht. Lass uns nicht riesige Staubecken für den Segen von Gott werden. Lass uns nicht versuchen, all den Segen von Gott zu behalten und aufzufangen und zu haben und für uns zu behalten. Lass uns keine Staubecken für den Segen Gottes sein, sondern was sollen wir sein? Nächstes Bild. Lasst uns ein Kanal sein. Ein Kanal, durch den Wasser von einem Ort zum anderen fließt. Lasst uns ein Kanal sein für den Segen Gottes, dass er durch uns zu anderen Menschen hinfließt. Dass wir keine Staubecken sind, die den Segen für uns behalten, sondern Kanäle werden, durch die der Segen Gottes, mit dem wir gesegnet sind, zu anderen fließen kann. Lasst uns kein Staubecken sein, sondern ein Kanal. Sei kein Staubecken, sondern ein Kanal. Ein Kanal für den Segen Gottes, dass er durch dich zu anderen fließt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie wir, als wir vor gut 3 Jahren das Haus meiner Eltern gekauft haben, einiges zu tun hatten. Es war viel zu renovieren, einiges im Garten zu machen. Und ich war und bin tief dankbar, dass so viele von euch so bereitwillig mit angepackt haben. Ich war überwältigt davon, mit was für einer Bereitwilligkeit und Freude so viele von euch mit angepackt haben. Das war ein Riesensegen für uns persönlich. Und ich bin oft noch zu Hause und gehe irgendwo längs oder so und denke dann, das hat die und die gestrichen. Die Fenster außen, Oder hey, in dem und dem Raum, da haben die beiden gestrichen. Oh, es ist cool. Und es überwältigt mich. Und ich bin dankbar. Weil es ein Zeugnis ist dafür, wo einfach Glaube praktisch wird und wo wir einander helfen, anpacken. Lasst uns den Segen weitergeben. Und so liegt es uns auch auf dem Herzen. Zum Beispiel auch durch dieses Haus, was Gott uns anvertraut hat, dass es zum Segen wird für andere. Dass es zum Segen wird für andere. Auch angespornt durch den Segen, den wir empfangen haben. Vielleicht hast du kein Haus gerade, keine Ahnung, aber vielleicht hast du irgendwas anderes. Es geht nicht darum, dass wir alle ein Haus brauchen, um Leute zu segnen oder sowas. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es soll ein Beispiel dafür sein, dass du dich fragst, wie kannst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, jemand anderen segnen? Das ist die Frage, mit der unser Text uns auch herausfordert. Wie kann unser Glaube praktisch werden? Wie er praktisch geworden ist in der Gemeinde von Antiochia, die Geld zusammengelegt haben, um Menschen zu unterstützen in dem Fall, als eine Hungersnot kam. Lasst uns am Ende der Predigt nochmal den Satz der Predigt ein letztes Mal anschauen. Ein Evangelium, das verbindet, eine Gnade, die verändert. Also lebe deinen Glauben. Ja, das Evangelium verbindet. Es vereint Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. In Jesus entsteht eine ganz neue Gemeinschaft. Also glaube an dieses Evangelium, glaube an diesen Jesus und habe ein weites Herz für alle Menschen. Und ja, seine Gnade verändert. Sie verändert. Sie hat einst auch Barnabas verändert und hat aus ihm einen Sohn der Ermutigung gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Blick für die Gnade Gottes im Leben von deinem Bruder, deiner Schwester? Erfreust du dich zuallererst an dem, was Gott in deinem Bruder oder deiner Schwester tut? Oder siehst du zuallererst die ganzen Dinge, die dich stören, die nicht so sind, wie sie sein sollten? Echter Glaube wird immer praktisch, äußert sich, wird sichtbar, bleibt nicht im Verborgenen. Menschen fangen an, uns Christen zu nennen, weil sie sehen, dass wir Jesus ähnlich sind. Bete konkret darum, wie du praktisch deinen Brüdern, deiner Schwester dienen kannst. Und sei kein Riesenstausee, sondern ein Kanal für den Segen Gottes. Amen. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Gemeinde in Antiochia, wie sie dort entsteht und wir das sehen dürfen durch dein Wort, weil du es uns aufgeschrieben hast und weil du dein Wort gegeben hast, dass es uns verändert und dass es uns ja einfach immer mehr zu Menschen macht, die deinem Sohn Jesus ähnlich sind. Ja, Vater, dafür danke ich dir, dass du es so gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns wachsen lässt, dass du uns wachsen lässt und vielleicht auch ganz konkret auch Dinge uns aufs Herz legst, dass wir darin wachsen, dass dieser Segen nicht bei uns bleibt, sondern durch uns durch zu anderen fließt, Herr. Danke, dass du uns so reichlich gesegnet hast, Herr. Und Jesus, ich möchte dich auch nochmal für die bitten, die hier sind heute Abend und die dich noch nicht kennen, die zwar schon mal von dir gehört haben, aber die keine persönliche Beziehung zu dir haben, die nicht mit ihrem Leben sich dir anvertraut haben und an dich glauben, ihre Hoffnung auf dich setzen und nicht auf irgendetwas anderes in dieser Welt. Jesus, ich bitte dich darum, dass du Herzen neu machst, dass du Menschen rettest. Tu dieses Wunder jetzt. Danke, dass du lebendig bist und dass du Menschen auch heute noch veränderst, dass deine Gnade auch heute noch Herzen verändert, Menschen verändert. So viele von uns können das bezeugen, so viele von uns haben das erlebt. Jesus, ich danke dir dafür und ich danke dir auch, dass wir jetzt in Lobpreis auch weiter vor dich kommen können und dich anbeten können für deine Größe, für deine große Gnade, Jesus. Dafür danke ich dir. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.